Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist die Journalistin Ebru Taşdemir von der Wochenzeitung Der Freitag. Willkommen im Studio.
Ja, danke für die Einladung. Guten
Tag. Ja, an einem Wochenende mit Nebeneffekten. Wir haben gerade die Pollen schon abgearbeitet. Das Wochenende verspricht Wärmerekorde bis zu 30 Grad im Süden. Ich muss sagen, ich bin hier in Berlin da mit unseren 23 Grad ganz zufrieden. Wie stehen Sie so zu heiß und warm?
Es ist schönstes Spazierwetter auf jeden Fall, auch wenn es jetzt gerade zuzieht, sehe ich gerade aus dem Fenster hier. Morgen sollte ja ein bisschen wärmer werden. Ich habe Freude an dem schönen Wetter. Ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen. Und andererseits denke ich, oh mein Gott, ja, Klimaerwärmung, ne? Sie kommt jetzt geballt. Es soll als einer der wärmsten Tage im April seit der Messung der Daten quasi in die Geschichte eingehen. Und was uns jetzt noch erwartet quasi in den nächsten Jahren, das macht mir schon ein bisschen Angst, aber gut, also morgen freue ich mich über die Sonne und gehe spazieren auf jeden Fall.
Jetzt verstehe ich das, traue mich nicht zu sagen, weil ich glaube, es haben viele Freude an dem schönen Wetter. Genau. Vor allem, weil es ja jetzt noch, wie ich gesagt habe, gerade richtig ist. Ich finde meteorologisch ja immer noch interessant, vielleicht ein bisschen naiv sagen manche, aber den Sahara-Staub, also diese Vorstellung, dass der tausende Kilometer hinweg auf uns zugeweht kommt, es ist einfach für mich immer noch schwer
vorstellbar. Total spannend, ne? Ja, finde ich auch. Also da kommt etwas auf uns zugeflogen, eben aus tausenden von Kilometern. Und ich finde es auch total spannend. Und ich freue mich auch auf die Sonnenfinsternis am 8. April. Also diese ganzen meteorologischen Ereignisse, beobachte ich auch super gerne.
Haben wir schon mal ein paar Wetterphänomene abgearbeitet. Voll. Sortieren wie sonst immer die Themen von Tag und Woche im Deutschlandfunk Kultur. Ebru Taşdemir. Und man hört es schon am Namen. Sie sind türkischstämmig, da bietet es sich natürlich an, auch nochmal zurückzublicken. Diese Woche großes Thema, am Anfang der Woche Kommunalwahlen in der Türkei, die für viele anders gelaufen sind als gedacht. Von einem Denkzettel für den türkischen Präsidenten Erdogan ist die Rede. Er selbst hat eingestanden, dass seine Partei, die AKP, an Höhe verloren habe, fand ich eine sehr moderate Formulierung. Im Klartext heißt das, erstmals seit ihrer Gründung ist sie bei einer Wahl nur zweitstärkste Kraft im Land geworden und Wahlsieger ist die oppositionelle CHP. Mit welchen Gefühlen, Gedanken haben Sie das Ganze verfolgt?
Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht am Anfang verfolgt, weil ich dachte, okay, Kommunalwahlen in der Türkei ist jetzt nicht so spannend. Mhm. Ne? Und habe dann am Abend war ich sehr erstaunt, wie euphorisch plötzlich die oppositionellen Sender zum Beispiel berichtet haben und auch wie die Landkarte dann aussah. Weitaus mehr im Westen des Landes zumindest zur Opposition übergegangen, also bestimmte Bezirksteile der Türkei, und war da schon sehr erstaunt. Wie gesagt, also ich würde dem Ganzen vorausschicken, es sind nur Kommunalwahlen. Also man muss ein bisschen den Ball flach halten. Auf der anderen Seite ist das natürlich doch ein großer Sieg für die CHP, die ja bei den letzten Wahlen also ständig verloren hat. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Auftriebmoment. Vor allem für die jüngeren Leute im Land, glaube ich, ist das ein großer Moment der Hoffnung geworden, dass man politisch vielleicht doch was verändern kann und dass es doch nicht noch, dass noch nicht alles verloren ist. Und auf der anderen Seite, es sind noch 4 Jahre bis zur nächsten Wahl. Das heißt natürlich, dass 4 Jahre eine lange Zeit sind. Einerseits für die Opposition, aber auch für die Regierungspartei, was Erdogan auch gesagt hat. Wir haben 4 Jahre vor uns, wacht auf und kämpft zu seinen eigenen Leuten. Das heißt natürlich auch, ne, also da wird jetzt nochmal was anderes motiviert. Und was interessant gewesen ist, fand ich am nächsten Tag, dass viele aus der AKP, aus den eigenen Reihen, angefangen haben, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, warum es nicht geklappt hat. Der und der ist schuld. Also da sieht man so ein bisschen die Zerwürfnisse natürlich innerhalb der eigenen Partei, auf der mittleren Ebene. Und auf der Meta-Ebene würde ich sagen, es war ein Gewinn auf jeden Fall für die Frauen. 11 Frauen haben innerhalb, also in 11 Ortschaften die Bürgermeisterwahl gewonnen, plus die kurdischen Vertreter haben nochmal einen großen Sieg errungen, weil in Van, also in einer Provinzstadt im Osten der Türkei, gab es einen Vorfall. Ich weiß nicht, ob Sie davon mitbekommen haben.
In Van spricht sich der Ort aus. Hm?
Und dort hatte ein Vertreter der kurdischen DEM-Partei gewonnen. Dem wurde diese Wahl, also diese 59%, nicht zuerkannt. Der AKP-Vertreter sollte dann laut Wahlministerium diesen Ort als Bürgermeister übernehmen. Der Grund war, dass er ja im Gefängnis war, aber der wurde ja zur Wahl zugelassen quasi. Und aufgrund von Protesten der Bevölkerung vor Ort, also aufgrund von riesigen Protesten, wurde die Wahl ihm dann doch zuerkannt, also wie es eigentlich rechtmäßig auch sein sollte. Und das fand ich einen großen, großen demokratischen Schritt nach vorne, der aber auch im Westen des Landes gesehen werden sollte, weil die Demokratisierung des Landes geht natürlich nur mit der kurdischen Bevölkerung zusammen. Mhm. Und das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist.
Stichwort Demokratisierung des Landes, das ist ja jetzt wirklich die große Frage. Ich muss sagen, es war ja für alle überraschend, also fast jeder, auch wie Sie, die da näher hinguckt eigentlich, war überrascht. Solche Ergebnisse werden aber ja trotzdem auch schnell überinterpretiert. Also es war sofort die Headline in der Agentur, EU-Vertreter wollen jetzt, fordern engere Zusammenarbeit mit der Türkei, weil jetzt geht es Richtung Demokratie. Auf der anderen Seite, was man ja anzweifeln kann, trotzdem immer noch. Auf der anderen Seite, was Sie gerade gesagt haben, auch, dass die AKP sich gegenseitig so ein bisschen die Schuld zugeschoben hat. Und mein Eindruck, nicht nur meiner, dass Erdogan sich deutlich moderater geäußert hat als sonst. Und zwar die Kampfansage, aber doch nicht so in seiner...
Ja, klar. Also er hat auf jeden Fall...
Scheint doch zu zeigen,
da bewegt sich was.
Da bewegt sich was, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine... große demokratische Opposition, das muss man sagen, ne? Oder eine Opposition, die eine Demokratisierung des Landes möchte und auch dafür kämpft. Also wenn 50% Erdogan wählen, dann heißt das ja immer noch, dass 50% nicht für Erdogan sind, ne? Also nicht für eine Autorisierung, Autokratisierung des Landes. Und genau das ist zutage getreten. Und natürlich sollte die Türkei eben viel näher an den Westen angebunden werden und viel näher auch an die EU angebunden werden. Und wenn das jetzt ein Schritt quasi ist, auch oder auch ein Zeichen quasi im Westen, da ist ja doch noch ein Land, was vielleicht nicht unbedingt komplett sich Erdogan verschrieben hat, sondern schon natürlich auch an den demokratischen Werten festhält, dann ist das natürlich ein toller, toller Moment eben in der Geschichte des Landes. Aber wie gesagt, es sind noch 4 Jahre bis zur nächsten Wahl und bis dahin kann ganz, ganz viel passieren. Mhm.
Kann man denn sagen, das habe ich jetzt so detailliert nicht gelesen, wo die meisten Erfolge für die AKP waren? Also was mir zum Beispiel hängen geblieben ist, dass bei den Präsidentschaftswahlen es ja noch so war, dass erstaunlicherweise die Leute in den Erdbebengebieten damals, die ja wirklich viel Unglück erlitten haben und gemerkt haben, dass die Regierung nicht hinterherkommt, trotzdem für Erdogan gestimmt haben und dass die dieses Mal anders gewählt haben.
Ja.
Weiß man, wer jetzt eigentlich sozusagen umgeschwenkt ist?
Ja, wer umgeschwenkt ist, das ist natürlich auch ein interessanter Faktor. Also viele haben natürlich das auf die wirtschaftliche Lage des Landes bezogen, dass die Inflation steigt und steigt und viele natürlich weitaus weniger Geld haben. Vor allem die RentnerInnen im Land klagen sehr viel, weil auch die Renten nicht steigen. Aber es ist nicht nur der wirtschaftliche Faktor, es ist auch ein politischer Faktor, was sehr interessant ist. Und zwar ist Erdogan sehr palästinenserfreundlich, also im Israel-Gaza-Konflikt ist er immer auf der Seite politisch der PalästinenserInnen gewesen. Aber was nun auch oppositionelle Journalisten zum Beispiel herausgebracht haben, ist, dass weiterhin mit Israel Großgeschäfte gemacht wird. Also dass Erdogan das natürlich auch weiterhin unterstützt. Und das war für die Menschen natürlich, das war für sie interessant, weil sie dachten, wir sind doch auf Seite der Palästinenser. Wir veranstalten große Demonstrationen, natürlich auch von der Regierungspartei forciert. Aber wir machen auch weiterhin Geschäfte mit Israel. Und das hat nicht zusammengepasst. Und das war für ihn, glaube ich, ein großer, großer Punkt, auch für den Stimmenverlust unter seinen eigenen Leuten. Und was noch interessant ist, das wollte ich noch anmerken, es gibt ja 2 große rechtsextreme Parteien, die I-Partei unter anderem, und die haben an Stimmen verloren. Also das heißt, viele Rechte haben gemerkt, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen, sondern sind dann eher umgeschwenkt.
Wir schauen auf eine neue Einigung der Ampelfraktion. Da gibt es ja im Moment nicht so viele immer zu verkünden. Gestern Abend gab es wieder eine in einer gemeinsamen Erklärung. Es gibt jetzt einen Gesetzentwurf für die bundesweite Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete und Asylbewerber. Die war auch bisher schon möglich, aber jetzt gibt es eben diesen gemeinsamen rechtssicheren Rahmen. Ist das eine gute Nachricht?
Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil Sie meinten, endlich mal gute Nachrichten von der Ampelregierung. Ist das eine gute Nachricht? Ich weiß nicht, also gute Nachrichten bergen nicht so viel Risikopotenzial oder auch nicht so viel Sachen, die noch ganz unklar sind. Ne? Also gute Nachrichten sind sehr klar, finde ich. Ne? Also eine gute Nachricht ist, keine Ahnung.
Es ist warm,
ich habe Geburtstag, sowas. Aber auf der anderen Seite, das mit der Bezahlkarte, ich würde nicht von vornherein sagen, dass das total doof ist, diese Idee, weil sie funktioniert in anderen Ländern. Ich habe mich jetzt gar nicht genau richtig eingelesen, wie das zum Beispiel in Finnland oder in Griechenland funktioniert. Es gibt diese Bezahlkarten. Wir haben es schon mal versucht in den 90ern. Da ging es ein bisschen schief. Aber ob es jetzt funktioniert, ich weiß es nicht. Also ich wage es nicht zu bezweifeln. Aber ich würde sagen, man muss ganz, ganz viele Sachen klären, bevor man das macht. Und es kann ja auch sein, dass das eine gute Idee ist für die Kommunen zumindest, weil es ein zeitlichen Aufwand minimiert. Das auf jeden Fall.
Das ist zumindest die erste Erfahrung. Genau. Es gibt ja tatsächlich, habe ich gesagt schon, im Dezember letzten Jahres ein Modellprojekt in zwei Landkreisen in Thüringen gestartet und die machen das jetzt weiter schon und sagen, es funktioniert gut. Wobei ich allerdings auch noch Zweifel habe, der Deutsche Anwaltverein hat sich gestern schon zu Wort gemeldet, weil eben nicht alles so klar ist, dass das jetzt auf Dauer doch einen höheren Verwaltungsaufwand bringen könnte. Thüringen sagt im Moment genau das Gegenteil. Ne?
Genau, also es ist noch nicht ganz klar. Und das Zweite ist, wir müssten wirklich mal AsylbewerberInnen fragen, was sie davon halten, ob sie es gut finden. Es ist jetzt auch nicht so viel Geld. Also die großen Argumente für die Bezahlkarte waren ja aus den konservativen Kreisen, also vor allem von FDP und CDU, dass Leute das Geld zurück in die Heimat schicken. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, das sind 7 Milliarden Euro, für letztes Jahr zumindest geschätzt gewesen. Und das größte Geld geht wieder in die EU zurück, dann in die Türkei, Polen, Ukraine. Also das geht gar nicht in die großen Asylbewerberländer zurück, wie wir uns das denken. Also da ist auf jeden Fall ein Verständnisfehler dabei oder zumindest auch, ich will nicht sagen Fake News, aber falsch. Ja, also es sind schon fälschliche Informationen, die da weitergegeben werden. Also diese Gelder, die da zurückfließen und auch an die Schleuserbanden, weil die Schleuserbanden nehmen das Geld ja gleich im Vorhinein. Also die lassen sich ja nicht im Nachhinein bezahlen. Das Zweite ist, sie können damit nicht überall zahlen. Also für mich glaube ich, es wäre eine große Einschränkung für mich als Asylbewerberin, nicht frisches Gemüse auf dem Markt einkaufen zu können.
Das können Sie ja, weil es gibt ja teilweise Bargeld.
Genau, es gibt teilweise Bargeld. Es sind so 50 Euro im Monat. In einigen Kommunen hat man das ja auch schon ausprobiert.
Auch das ist noch nicht klar. Es gibt auch manchmal mehr.
Ein bisschen mehr,
also
genau.
Das ist eben genau auch noch das, was unklar
und,
ist.
Und zum Beispiel, wenn ich im Fachhandel, sage ich jetzt mal, ne, im türkischen Supermarkt einkaufen will, im arabischen Supermarkt oder so, ob diese Karte dann auch eben auch gilt, ob mein Geld dann auch ausreicht, ne, wenn ich auf dem Markt einkaufe und dann noch in einem Spezialmarkt. Also all diese Sachen sind noch nicht geklärt und das sind ja auch wirklich kleinere Summen. Das sind 200 Euro pro Asylbewerber oder eben 400, wenn man sich selber versorgen muss. Also in dem Sinne, ich will das überhaupt noch nicht anzweifeln, weil ich denke, es könnte eine gute Sache sein. Ich finde es gut, wenn die Kommunen entlastet werden, auf jeden Fall, zeitlich und auch finanziell. Aber auf der anderen Seite eben, wie die Umsetzung laufen soll und eben auch, welche Bundesländer welche Einschränkungen machen werden, wissen wir alles.
Die hauptpolitischen Argumente finde ich auch fragwürdig. Sowohl das, was Sie gesagt haben mit den Schleuserbanden, als auch der andere viel diskutierte, den der Fraktionsvize Köhler von der FDP gestern nochmal genannt hat, den Pull-Faktor, dass die Leute erst gar nicht kommen. Das ist so realitätsfremd, wenn man mit Leuten in Afrika spricht oder auch Geflüchteten hier, warum die hergekommen sind.
Genau. Das sind ganz andere Faktoren.
Was ich aber von Ihrer Seite nicht gelten lassen würde, ist, man muss die Asylbewerber mal fragen, ob die das gut finden, weil das Leben ist kein Wunschkonzert, sage ich da jetzt mal ganz knallhart. Ob die das gut finden oder nicht, das ist ja nicht die Frage.
Ja, klar. Nee, ich meinte nur, also ich glaube, es gibt einen großen Teil, der sagt, ich bin froh, hier zu sein, weil ich möchte nicht unter den Umständen in meinem Land. Also es ist, also Asylgrund ist ja, also oder ein Asylrecht ist ja Menschenrecht. Wir wissen in großen Teilen, aus welchen Gründen die Menschen herkommen. Das ist nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil sie dort einfach nicht mehr leben können. Ne? Also weil ihnen das Leben verwehrt wird. Und für die ist es natürlich, denke ich, natürlich auch wahnsinnig uninteressant, in welcher Form sie ihr Leben hier gestalten, also in finanzieller Hinsicht, ne? Ansonsten nicht. Gleichzeitig müsste man auch darüber diskutieren, wie kriegt man diese Menschen in die Arbeit, weil viele wollen auch arbeiten. Die wollen nicht den ganzen Tag in den Asylbewerberheimen rumsitzen. Die wollen auch nicht den ganzen Tag auch mit diesem Vorwurf immer wieder konfrontiert werden, dass sie faul sind, dass sie nichts
machen. Keine Frage,
aber
damit sind wir jetzt natürlich in dieser riesen Integrationsdebatte und ganz woanders angelangt. Was man noch, finde ich, als Argument gelten lassen könnte in dieser, das gar nicht so angeführt wird, aber indirekt ja eins ist, in dieser angespannten Stimmung im Moment, die politisch auch eben rechts der Mitte hindriftet, dass es irgendwie ein politisches Signal an die Gesellschaft ist im Sinne von, wir versuchen zielgenau zu helfen, aber Missbrauch zu verhindern. Oder?
Ja, aber ich finde es schon sehr populistisch. Also vor allem, ich meine, unter dieser allgemeinen Atmosphäre gerade, jetzt diese Karte einzuführen, das hat schon ein bestimmtes Geschmäckle, auf jeden Fall, ein sehr populistisches Geschmäckle. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte es für mich auf jeden Fall etwas logischer, nachvollziehbarer machen, weil ich denke wirklich, wir müssen Kommunen entlasten, wir müssen wirklich viel mehr Geld da reingeben und wir müssen auch gucken, dass die Leute, die herkommen, dass die gut hier leben und dass es eben kein gesellschaftlicher Sprengstoff mehr ist, dass Migration eben nicht mehr dazu dient, Menschen zu spalten, sondern dass wir sagen, wir sind ein Land, wir sind ein wirtschaftlich starkes Land und wir wollen helfen, also wir sind da für Menschen, die es brauchen und das ist ein gutes Zeichen.
Und wir sprechen mal wieder über Antisemitismus. Immer ein Thema bei uns in Deutschland seit dem 7. Oktober. Eines, über das wir intensiver wieder reden, weil die Vorfälle zugenommen haben. Bisweilen muss man aber auch sagen, Antisemitismus, Israel-Kritik wird alles in einen Topf geworfen, oder? Wie sehen Sie das?
Total, ja, ja. Da gibt es leider in Deutschland immer noch keine große Bandbreite, um diese Israel-Kritik, Kritik am Staat Israel, Kritik am Vorgehen des israelischen Militärs zurzeit in Gaza und natürlich Antisemitismus, dann ganz, ganz weit weg davon würde ich das stellen. Also das alles in einen Topf zu werfen, also das wird ja auch den Menschen nicht gerecht. Es gibt ja ganz, ganz viele linke Israelis, die genauso stark ihre Regierung kritisieren. Also wir haben das ja gesehen an den Protesten schon vor dem Konflikt und auch vor dem 7. Oktober, wie stark sie die Regierung kritisieren und jetzt auch noch weiterhin kritisieren. Also das wird diesen Menschen eben nicht gerecht, ne? Die natürlich auch dafür plädieren, dass man das Leid der Palästinenserinnen anerkennt. Und das finde ich eine sehr starke Position. Und all das eben in den Topf Antisemitismus reinzuwerfen. Ja, das wird, wie gesagt, also vielen Positionen nicht gerecht.
Trotzdem kann man natürlich nicht ausblenden, dass es viel mehr antisemitische Vorfälle in Deutschland gibt seit dem 7. Oktober. Und deswegen hat sich jetzt Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, nochmal geäußert und erfordert einen bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus an Schulen und Universitäten. Und ruft tatsächlich dazu aus, den jetzt auch noch schnell, sag ich, vor den Sommerferien einzuführen. Da sollten dann Informationen zu den Wurzeln des Antisemitismus gegeben werden und auch zur besonderen Verantwortung Deutschlands. Wie finden Sie das?
Ich versuche ja immer in ideologiefrei ranzugehen an solche Forderungen, also an Forderungen, die gesellschaftlich etwas bewegen sollen. Weil ich denke, klar kann man das fordern. Das, was mich etwas stutzig macht, ist, dass es jetzt sehr, sehr schnell gehen soll, am besten noch vor den Sommerferien. Das Zweite ist, was mich stutzig macht, ist immer, wir fordern das immer an den Schulen. Und ich weiß nicht, es tut mir wirklich manchmal in der Seele weh, was die armen Lehrerinnen und Lehrer alles noch leisten sollen, was in der Gesellschaft schiefläuft. Und das kann man nicht einfach mit einem Tag an einer Schule und auch an den Universitäten. Das wäre ja was ganz Neues. Die Universität ist ja ein Raum, der viel, viel Freiheit lässt und eben auch Wissenschaftsfreiheit propagiert. Und so soll es ja auch weiterhin sein. Und dort eben einen solchen Aktionstag einzurichten, dann müssten wir uns auch überlegen, okay, wir brauchen vielleicht noch Aktionstage, was ist Rassismus, was sind rassistische Elemente auch in dieser Gesellschaft, was sind antisemitische Elemente auch in dieser Gesellschaft, weil ich weiß nicht genau, ich möchte es ihm überhaupt nicht unterstellen, aber ich glaube, Herrn Klein geht es vor allem um den sogenannten importierten Antisemitismus, also der Antisemitismus, der natürlich auch zweifelsohne unter der migrantischen Bevölkerung herrscht und natürlich auch bei vielen muslimischen Jugendlichen, auch bedingt durch die Vorfälle jetzt im Gazastreifen, eben durch den militärischen Konflikt, nochmal Auftrieb gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz ist das mit einem Aktionstag getan? Großes Fragezeichen. Und das Zweite ist, wie steht es um andere Formen der Diskriminierung? Und Antisemitismus ist natürlich ein großes Paket, was wir uns alle nochmal angucken müssen.
Jetzt haben Sie eigentlich alle Punkte schon irgendwie auch angesprochen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Zu schnell, dachte ich auch. Also wenn, dann muss sowas durchdacht werden vor den Sommerferien. Zumal jetzt auch noch der Anne-Frank-Tag im Juni auf uns zukommt, wo sowieso meistens in Schulen schon was gemacht wird. Was kann dieser einzelne Tag bringen? Aber was Sie gesagt haben auch, Sie haben die muslimischen Jugendlichen angesprochen, die aber ja auch umgekehrt auch betroffen sind.
Klar.
Sie sagen es, wo es noch Rassismus gibt. Ich erinnere mich, 2022 hatten wir ja diesen ersten Lagebericht über antirassistische Vorfälle gegen Muslime. Die werden auch täglich beleidigt. Das bleibt auch manchmal so ein bisschen außen vor. Also ich finde, Tag ist sowieso schwierig, aber wenn überhaupt muss man, wenn man einen Tag will, dann beide Gruppen in ein Boot holen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, manchmal gibt es eben auch Überschneidungen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wenn ich von Rassismus betroffen bin, dass ich nicht rassistisch sein kann. Es gibt ein schönes Buch von meiner Kollegin Gilda Sahebi, das ist jetzt ganz neu auf dem Markt, wie wir uns Rassismus beibringen. Und da kann jeder für sich auch eine Scheibe abschneiden. Also wir leben in dieser Gesellschaft, die natürlich auch immer noch rassistische und antisemitische Elemente in sich trägt. Also, und das sich genau anzuschauen, ist sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nicht reicht, das nur an Schulen zu machen oder an Universitäten, sondern wir müssen als Gesellschaft nochmal anders mit dem Punkt Antisemitismus, was ist das eigentlich? Ab wann beginnt Antisemitismus? Kann ich Israel-Kritik äußern im Sinne von, kann ich die israelische Regierung kritisieren? Ne? Also Existenzrecht Israels und so weiter, das wird gar nicht diskutiert. Aber kann ich das Vorgehen diskutieren in der Klasse, auf meiner Arbeit? Kann ich das diskutieren, ohne dass ich sofort als Antisemit wahrgenommen werde?
Aber ich finde, sowas muss breitflächig im Politikunterricht verankert werden. Also deswegen, ich finde, Schulen ist schon der richtige Ansatz, weil ja viel, gerade jetzt die Jüngeren, sind auf TikTok unterwegs. Die glauben alles, was dort versendet wird. Von daher muss es eigentlich früh anfangen und dann aber alle ins Boot holen. Mhm. Und es gab neulich einen Vertreter hier, mit dem ich ein Interview geführt habe, der tatsächlich in Schulen gegangen ist, ein türkischer Vertreter, der sich gegen, man höre, Antisemitismus aber. Ja. Und der hat genau das gesagt, er versucht es immer zu vermitteln, dass man auch gegenseitige Meinungen aushalten muss, sich erstmal zuhören und dann miteinander.
Ambiguitätstoleranz, ja, dieses schöne Wort, genau. Also dieses Aushalten können von anderen Meinungen bis zu der Grenze natürlich, ne? Also wo endet die Meinungsfreiheit? Indem ich, wo ich jemanden wirklich beleidige oder wo es wirklich in die herbe rassistische oder antisemitische Falle gerät, sage ich jetzt mal. Also ich kann auch Jugendlichen zugestehen, dass sie natürlich auch solche Denkmuster haben dürfen, aber sie müssen sich dem auch bewusst werden. Und das geht ja nur im Dialog und das geht nur im Gespräch. Und natürlich sind Schulen jetzt vor allem gefordert, aber manchmal sind sie auch sehr überfordert, weil, wie gesagt, was sollen sie noch alles leisten? Mhm. Und deshalb würde ich so einen gesellschaftlichen Umgang damit besser finden, letztendlich.
Wir schauen nochmal in den Nahen Osten nach einem halben Jahr Krieg im Gazastreifen jetzt und unendlich viel Leid. Frau Tashtimir, hat die israelische Regierung jetzt angekündigt, den Zugang zu humanitärer Hilfe nochmal zu erleichtern. Dazu gehört unter anderem die Wiedereröffnung von Grenzübergängen und die vorübergehende Nutzung eines Hafens im Süden Israels. Allerdings ist auch noch nicht so richtig klar, wie schnell das Ganze gehen kann und was es bringen kann, aber eine Ankündigung. Es scheint zumindest, dass sich jetzt der israelische Ministerpräsident Netanyahu dem politischen Druck, vor allem aus den USA, beugt, weil am Abend vorher war das Telefonat mit US-Präsident Biden. Oder?
Genau, das denke ich auch. Also, dass vor allem die Bombardierung des Hilfskonvois, ne? Also dieser Luftangriff auf 7 Mitarbeiter von World Central Kitchen, mhm, dabei eine große Rolle gespielt hat. Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, das war einer der Punkte, wo natürlich die Weltöffentlichkeit aufgeschrien hat. Also es sind ja viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen angegriffen worden. Also ich glaube, 200 sind bisher gestorben. Natürlich ist das eine vergleichbar geringe Zahl, wenn man sie mit den 30.000 PalästinenserInnen vergleicht, die ihr Leben offiziell verloren haben. Aber es sind immerhin 200 Menschen, die dort freiwillig helfen und eben auch den Hunger minimieren zu versuchen.
Die ja eben den Palästinensern helfen wollen.
Genau, genau. Und ich glaube, diese World Central Kitchen MitarbeiterInnen, die jetzt mittlerweile leider verstorben sind, das war ein großer Aufschrei in den USA. Das ist ein ganz, ganz bekannter Koch, José Andrés, der diese World Central Kitchen leitet. Die sind überall auf der Welt unterwegs gewesen, in Haiti, auch im Ahrtal, hier in Deutschland, in der Türkei nach dem Erdbeben. Das ist eine große humanitäre Organisation und sehr, sehr bekannt, auch in den USA. Und deshalb ist das, glaube ich, ein großes Umdenken jetzt auch in der, also, ne, dass die Öffentlichkeit jetzt plötzlich nicht mehr so israelfreundlich sein könnte. Also Biden hat es bisher ja geschafft, das so doppelgleisig zu fahren. Netanyahu kritisch und israelfreundlich gleichzeitig. Mhm. Das ändert sich jetzt. Und was die Öffnung der beiden Zugänge quasi für die Lebensmittellieferungen aussagt, wissen wir alles gar nicht. Also
der
wie
eine
viele
war
Lastwagen,
auch schon offen, muss man sagen, der soll jetzt vermehrt genutzt werden.
Genau, also wie viele Lastwagen werden durchgelassen? Es wurden ja auch bisher keine es gab ja auch Momente, wo es keine Hilfslieferungen durchgelassen wurden. Also wie viele Lastwagen dürfen fahren? Wird man die Leute davor bewahren können, an den Hungertod zu sterben jetzt in diesen Momenten? Also all das sind noch so Fragen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Also es kann natürlich auch jetzt eine sehr schnelle Ankündigung sein, um etwas natürlich so die Negativität, die auf das Image des israelischen Militärs gefallen ist, jetzt mit diesem letzten Luftangriff, das so ein bisschen herunterzudimmen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Also ich glaube aber auch, dass Biden großen Einfluss hat und da vielleicht auch etwas machen kann, damit zumindest die Geiseln, also es wird ja auch schon gefordert von den Familien der Geiseln, es soll endlich eine Waffenruhe kommen, es soll endlich eine Feuerpause kommen.
Das wird von Anfang an gefordert, muss man sagen. Auch die international, es war ja nicht nur die USA, auch international gab es viele Reaktionen nochmal nach World Central Kitchen. Und ich muss sagen, die Formulierung Netanyahus ja quasi, er war selbst im Krankenhaus und mit dieser Nachricht überrascht worden. Und die Formulierung, die er dann gewählt hat, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat oder ob das erste Statement, es täte ihm leid, aber sowas passiert halt.
Ja.
Also so nach dem Motto Kollateralschaden. Das war schon, das kann man schon sehr geschmacklos finden.
Ja, da hat er wirklich nicht gut, also entweder wurde er nicht gut beraten in dem Moment oder er hat nicht einschätzen können, was diese Hilfsorganisation zumindest in der westlichen Welt oder in den USA, was sie für einen Impact hat. Und ich glaube, die rudern jetzt auch zurück. Also ich habe heute Morgen gelesen, dass einige Leute, dass glaube ich zwei Führungspersonen, die in diesen Luftangriff verwickelt waren, dass die zurückbeordert wurden zumindest und dass es eine Rüge gibt an verschiedene Obere in der Militärstruktur. Aber ne, also wir wissen nicht genau, wie sich das jetzt nun weiterhin auswirken wird auf das Vorgehen in Gaza.
Und wir werfen nochmal einen Blick zurück auf eine unglaubliche, aber irgendwie auch unendliche Geschichte, die musikalisch so begonnen hat. Ja, vor 50 Jahren war das, die schwedische Band ABBA, beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, so heißt es. Und wenn wir schon bei Französisch sind, die französischen Agenturen sprechen heute von einem coup de foudre. Liebe auf den ersten Blick war es, plötzlich wurde diese Band bekannt wie nie zuvor. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel ABBA gehört, aber man ist irgendwie nicht dran vorbeigekommen. Bei mir war es, glaube ich, so Ende der 80er.
Ah,
oder?
Echt? So spät?
Ja.
Also bei mir ist es Soundtrack of my life, würde ich sagen. Also of my childhood, besser gesagt. Meine Mutter ist eine große ABBA-Verehrerin. Also sie hat natürlich auch viel türkische Chansons gehört. Aber ABBA hat mich so meine ganze Kindheit durchbegleitet. Deshalb habe ich so ein bisschen Abstand genommen und gefunden. Bis jetzt, mein Kind quasi wieder auf den Geschmack gekommen.
Ihr Kind?
Eben durch Mama Mia, durch den Film mit Meryl Streep. Fand sie total klasse. Und wenn man Karaoke mag, kommt man nicht an ABBA vorbei. Das muss ich sagen. Ne? Also Waterloo ist zum Beispiel eins der Songs, was natürlich bei Karaoke, das muss gesungen werden. Das geht gar nicht anders.
Mein Song ist One of Us. Wissen Sie warum?
Warum?
Ich war 15, glaube ich, oder 14, konnte mäßig Eis laufen und One of Us lief immer in der Eishalle und das fängt so ganz, ich habe es mir eben nochmal angehört, so ganz langsam an, das entsprach ungefähr so meinem Können. Ich konnte mich da so ganz langsam versuchen, in meinen Pseudo-Pirouetten entlang zu schlängeln. es wurde nicht besser, aber ich fand den Song immer toller. Ich musste ihn auch sehr oft hören, weil ich so viel trainieren musste.
Ja, und ich meine, klar, jetzt auch durch Instagram und so weiter, ne? Dancing Queen ist zum Beispiel ein Song, der kommt sehr, sehr oft vor, jetzt auch bei der jungen Generation. Ja, also ich glaube, es ist zeitlos und meine Mutter hatte einfach einen guten Musikgeschmack, muss ich sagen. Und das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber es kommt halt immer wieder und man hört es immer noch gerne anscheinend.
Die Kollegin, die hier hinter der Sendung die Strippen zieht, die hat sich das vorhin natürlich auch nochmal, wie das eine gute Redakteurin macht, angeschaut und hat gesagt, man kann das finden, wie man will, die können es einfach. oder?
Absolut, absolut. Also es war ja auch immer ein großes Spektakel, wenn die auf der Bühne waren. Ne? Also die Bühnenkostüme waren irre, die waren einfach gut choreografiert und es war letztendlich auch schön zum Hinschauen. Also ich habe es ja auch gemocht als Kind. Und letztendlich, ja, es ist schon, also es hat einen großen Show-Effekt und einen Spaßeffekt auf jeden Fall.
Und zur Absurdität der Geschichte gehört, dass Großbritannien damals 0 Punkte vergeben hat für Waterloo, heute aber viel Geld verdient mit der virtuellen Show von ABBA mit den ABBA-Avataren.
Wahnsinn, ja, so ist das. Kapitalismus halt, ne?
Ja, und wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Wie machen wir dir jetzt zu? Eigentlich muss man immer die Klammer machen.
Mit dem Wetter?
Am Anfang haben wir über das Wetter geredet. Das ist natürlich ein bisschen langweilig.
Super,
ne?
Smalltalk-Thema.
Ich hasse Smalltalk. Wirklich? Aber der lange Tag liegt noch vor uns und ja.
Was machen Sie denn heute noch bei dem schönen Wetter?
Weiterarbeiten, weil wir haben um 17 Uhr auch nochmal eine Sendung.
Ich verstehe.
Okay. Ich bin raus.
Ich gehe spazieren.
So. Danke fürs Sein. Und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich. Dankeschön. Ich komme gerne nochmal, wenn ich eingeladen werde. Schönes Wochenende und Ihnen noch ein schönes Arbeiten.
Danke.